السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
Heute ist durch die Gnade Allahs das Salana Ijtema der Majlis Ansarullah, welches heute beginnt. Und diesbezüglich möchte ich die Ansar über ein sehr wichtiges und grundlegendes hinweisen. Und das betrifft das Salat, das Gebet oder Namaz. Das Namaz ist eine Pflicht für einen Gläubigen, aber ab dem Alter von 40 Jahren, wo das Bewusstsein mehr als zuvor zugegen sein sollte, dass mit meinem voranschreitenden Leben die Tage meines Alters oder Lebens abnehmen. Und vor diesem Hintergrund sollte die Anbetung Allahs oder das Gebet mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, dass ich vor Allah stehen werde und vor ihm wird man Rechenschaft ablegen müssen für all unsere Taten und Handlungen. Und in solch einem Zustand sollte ein Gläubiger, ein jeder, der das Leben nach dem Tod oder an das Leben nach dem Tod glaubt, sollte darum besorgt sein, dass wir die Rechte Allahs erfüllen, aber auch die seiner Schöpfung. Und in solch einem Zustand vor Allah treten, wenn wir nach unseren Bemühungen diese Rechte erfüllen. Wenn immer Allah auf die Verrichtung des Gebets hingewiesen hat, dann hat er darauf hingewiesen, dass das Gebet regelmäßig verrichtet wird, alle Gebete pünktlich verrichtet werden und Bajmat, also in Gemeinschaft, verrichtet werden. Es ist das Gebot von der Aufrichtung des Gebets und dies beinhaltet, dass das Namaz pünktlich und in Gemeinschaft zu verrichten ist. Aber es wird beobachtet und auch die Ansarullah nehmen Umfragen durch ihre Berichte und man sollte Umfragen durchführen, dass trotz der Tatsache, dass das Alter der Ansar ein sehr ausgereiftes Alter ist, aber es wird der Verrichtung des Gebets in Gemeinschaft nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, wie es sein sollte. Demnach sollte Ansarullah insbesondere große Aufmerksamkeit darauf legen, dass ein jedes Mitglied und ein jeder Nassel sollte das Gebet in Gemeinschaft verrichten, sollte sich selbst überprüfen und darum bemüht sein, dass er das Gebet in Gemeinschaft verrichtet, außer bei Krankheit oder bei anderen Ausnahmen. Die Verrichtung des Gebets in Gemeinschaft, das sollte man vordergründig verrichten. Wenn man in der Nähe keine Moschee oder Gebetszentrum hat, dann können sich Menschen aus der Umgebung in einem Haus versammeln und das Gebet in Gemeinschaft verrichten. Wenn dies auch nicht gegeben ist, dann können die Familienmitglieder zu Hause das Gebet in Gemeinschaft verrichten. Dadurch werden die Kinder, aber auch die Jugendliche die Bedeutung des Gebets in Gemeinschaft bewusst werden. Demnach sollte die Ansarullah nur dann sich als Ansarullah wahrhaftig bezeichnen, wenn sie den Glauben Allahs etablieren und diesen befolgen und es befolgen lassen und hierbei ihre Rolle spielen. Wenn die Anbetung Allahs, welches ja der Sinn und Zweck der menschlichen Schöpfung ist, nicht befolgt wird und sie zu Aufsehern gemacht worden sind, von ihnen dieses Gebot nicht befolgen lassen oder sich darum nicht bemühen, keine Vorbilder setzen, dann sind sie nur beim Namen Ansarullah. Heute geht es nicht um einen Krieg durch Bogen oder durch Schwerte. Der verheißene Messias, al-Islam, hat ja gesagt, dass unsere Waffe das Dua ist, wenn wir obsiegen möchten. Nun, wenn sie Ansarullah werden möchten, sollen sie Gebrauch von der Waffe des Gebets, des Dua machen. Und hierfür ist wichtig, dass man gemäß Allahs Anweisungen diese Waffe benutzt. Und wenn dies der Fall ist, nur dann können wir dem Bet des verheißenen Messias, al-Islam, gerecht werden. Ansonsten hat er ja sehr oft und wiederholt gesagt, wenn ihr nicht das befolgt, was ich gesagt habe, und wenn ihr euch nicht reformiert, wenn ihr die Rechte der Anbetung nicht erfüllt, dann hat es auch keinen Sinn, meinem Bet zu folgen. Jeder Nassel sollte sich überprüfen, inwiefern er das Gebet regelmäßig verrichtet, inwiefern er Vorbilder für die Kinder setzt. Der Zustand ihrer Gebete, wie ist es? Ist es nur eine Verpflichtung oder als eine Bürde angesehen oder in der Tat werden die Gebete verrichtet, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen? Der verheißene Messias, alaihis salam, hat über die Wichtigkeit des Gebets, über die Verpflichtung, über die Weisheit, wie das Gebet verrichtet werden sollte, was die Bedeutung, was die Philosophie der Zeiten ist. Diesbezüglich hat der verheißene Messias, alaihis salam, unter verschiedenen Aspekten, zu verschiedenen Anlässen darauf hingewiesen. Ich möchte nun einige seiner Aussagen nun präsentieren, die Licht werfen auf die Wichtigkeit und die Weisheit. Die Gebete sollten pünktlich verrichtet werden. Diesbezüglich weist uns der verheißene Messias, al-Islam, an einer Stelle wie folgt. Er sagte in einer Versammlung, verrichtet die Gebete regelmäßig. Manche verrichten nur ein einziges Gebet. Sie sollten sich merken, dass Gebete einem nicht verziehen werden, sodass es auch nicht den Propheten verziehen wurden. In einem Hadith heißt es, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn eine neue Gemeinde besuchte und ihn um Erlaubnis bat, ihm das Gebet zu vergeben. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Glaube, welcher keine Handlungen aufweist, ist keine Religion. Und das sollt ihr euch merken und gemäß den Geboten Gottes Handeln. Gott sagt, zu den Zeichen Gottes gehört auch dieses Zeichen, nämlich dass Himmel und Erde durch sein Befehl aufrecht erhalten bleiben können. Wenn es der Wille Gottes ist, bleiben diese bestehen und manchmal weisen jene, manchmal sagen jene, dass die Natur befolgt werden sollte, wenn die Mittel für den Schutz der Gesundheit nicht Beachtung geschenkt wird, dann kann man auch nicht gesund bleiben. Man sollte sich bewusst sein, dass es zu den Zeichen Gottes dieses Zeichen gehört, dass auch Heilmittel sich nicht als heilvoll erweisen, auch nicht das Rezept eines Ärztes. Und wenn es der Wille Gottes ist, dann kann auch das Falsche zum Richtigen gebogen werden. Und hierfür ist wichtig, dass eine Bindung zu Allah gepflegt wird. Und hierfür ist das beste Mittel seine Anbetung. Und bei der Anbetung zählt die Verrichtung des Namaz oder Salat. Über die Notwendigkeit des Gebets für den Menschen und wie der Zustand des Gebets sein sollte, diesbezüglich erläutert der Vers des Messias al-Islam an einer Stelle. Was ist Namaz? Er sagte, es ist ein besonderes Bittgebet. Wenn manche erachten es als einen bloßen Text, die Unwissenden wissen nicht, dass Allah es gar nicht bedarf. Er ist unabhängig, dass der Mensch Dua, Tasbih und ähnliches macht, sich damit beschäftigt, sondern darin birgt sich ein Vorteil für den Menschen, dass er durch diese Art und Weise an sein Ziel erlangt, dass man durch die Gebete ihm seine Bedürfnisse erfüllt werden, der Sinn und Zweck seines Lebens erfüllt wird. Er sagte, wenn ich das sehe, bin ich sehr bedrückt, dass man sich mit der Taqwa nicht befreundet und dass es hierbei auch Traditionen gibt und die Liebe zu Gott bleibt kalt und der Genuss, den man beim Gebet empfinden sollte, diesen empfindet man nicht. Auf der Welt gibt es nichts, welches keinen Genuss von Allah nicht gegeben worden ist. In allem gibt es einen Genuss. Der Mensch empfindet einen bestimmten Genuss, so wie eine kranke Person von einem Duft keinen Nutzen ziehen kann und es als bitter empfindet. Ein Kranker empfindet oder ihm schmeckt nichts, sehen wir auch bei vielen Kranken. Und genauso solche Menschen, die Anbetung Gottes darin keinen Genuss empfinden, sollten besorgt sein um ihre Krankheit. Jene, die im Genuss keinen Genuss empfinden, sind krank. So wie ich sagte, gibt es auf der Welt nichts, worin Allah keinen Genuss hineingelegt hat. Allah hat für die Menschheit, für die Anbetung erschaffen. Was ist dann der Grund, warum es darin kein Genuss sein sollte? Es gibt einen Genuss, aber es sollte auch jemand sein, der daraus Nutzen zieht, der diesen Geschmack empfindet. Allah hat gesagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nun, wenn der Mensch für die Anbetung erschaffen worden ist, dann ist es wichtig, dass man auch im Gebet Geschmack und Genuss enthalten ist. In höchstem Grade. Wenn Allah es erschaffen hat, ohne Grund, dass es kein Genuss darin ist, wie kann man dieser Handlung nachgehen? Dies können wir selbst beobachten und anhand unserer Erfahrung feststellen. Seht, dass in Lebensmitteln, die für den Menschen erschaffen worden sind, empfindet er daraus keinen Genuss oder keinen Geschmack. Der hat er für den Geschmack nicht eine Zunge, wodurch er dies verspüren kann ob es nun Pflanzen sind oder anorganische Dinge wie Berge, ob es Tiere sind oder Menschen, findet der Mensch davon keinen Genuss? Sicherlich empfindet er Genuss, wenn er sich diese Sachen betrachtet. Empfindet der Mensch keinen Genuss, wenn er Stimmen wahrnimmt? Braucht man darüber hinaus einen Beweis dafür, dass es im Gebet keinen Genuss gibt? Weiter sagt er, dass Allah sagt, wir haben den Mann und die Frau als ein Paar erschaffen und dass der Mann auch Leidenschaft empfindet und es gibt keinen Zwang, sondern eine Anziehungskraft zwischen den beiden Geschlechtern. Merkt euch, dass das Gebet keine Steuer, dass die Anbetung keine Steuer darstellt. Es beinhaltet einen Geschmack und einen Genuss. Und dieser Genuss überragt all die weltlichen Genüsse. Weiter sagt er, so wie ein Kranker von einer sehr gut schmeckenden Nahrung keinen Nutzen ziehen kann, genauso wenig kann es jemand sehr erbärmlich, der aus dem Gebet keinen Genuss empfindet. Es ist die Schwäche des Menschen, wenn er dem Gebet keine Aufmerksamkeit schenkt und dass er von den Segnungen Gottes beraubt bleibt, dass man im Gebet keinen Genuss empfindet. Jene von uns sollten darum besorgt sein. Dann, wie sollte das wahre Gebet sein? Wie sollte es gestaltet sein? Darüber erläutert der Vers der Messias, Islam, merkt euch, dass das Gebet etwas ist, das dadurch, dass die Welt und der Glaube geordnet werden. Jene, die das Gebet verrichten, auf die meisten verflucht das Gebet, so wie Allah im Heiligen Koran sagt, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Verflucht sind jene Betende, die sich der Tatsache, der Essenz des Gebetes nicht bewusst sind. Wenn man das Gebet verrichtet, kann man bewahrt bleiben vor jeglicher Schandtat oder Untat. Es steht nicht im Willen des Menschen, dass er das Gebet verrichtet, sondern er bedarf der Unterstützung Gottes. Und solange man keine Bittgebete äußert, kann man eben diesen Genuss oder diese Konzentration im Gebet nicht erlangen, wenn man im Gebet eben diesen Zustand erlangen möchte, dass man vor Untaten bewahrt bleibt. Dann bedarf es, dass man von Gott gesegnet wird, dass man Inbrunst empfindet. Und hierfür bedarf es, dass euer Tag und Nacht und jede Zeit nicht leer bleiben von Gebeten, wenn man im Gebet Genuss empfinden möchte. Dafür ist es notwendig, dass man die Huld Allahs erlangt, und um die Huld Allahs zu erlangen, muss man auch sich vor ihm beugen, und beim Gehen sollte man sich auch an Gott gedenken und dass man Allah um Inbrunst bittet. Wenn man diesen Zustand bildet, dann machen einem auch die Gebete Spaß. Dann berichtet der Vers des Messias, al-Islam, warum man im Gebet keinen Genuss empfindet. Er sagt, Menschen sind nachlässig bei den Gebeten, weil sie keine Kenntnis darüber verfügen, darüber, welchen Genuss Allah in den Gebeten dargelegt hat. Und ein großer Grund ist dafür, dass Menschen, die in Städten wohnen, in ihren alltäglichen Dingen beschäftigt sind und dadurch nachlässig sind. Und ein Großteil wendet sich Gott, wirft sich vor Gott nicht nieder. Dann stellt sich die Frage, warum wissen sie nicht über diesen Genuss und warum haben sie diesen Geschmack nicht verspürt? In anderen Religionen gibt es nicht derartige Gebote, nämlich die Verrichtung, die regelmäßige Verrichtung des Gebets. Manchmal ist es so, dass wir mit unseren alltäglichen Dingen beschäftigt sind und der Muezzin das Gebet ausruft, dann möchten sie es sich auch nicht anhören, sodass ihre Herzen schmerzen. wenn das Asan ausgerufen wird, wird es nicht wahrgenommen und wenn die Zeit zum Gebet anbricht, dann schickt man keine Aufmerksamkeit. Man sollte für solche Menschen Barmherzigkeit oder Mitleid empfinden und es gibt Menschen, deren Läden sich unter den Moscheen befinden, aber sie begeben sich nicht in die Moschee für die Verrichtung des Gebets. Nun, ich möchte sagen, dass man mit Leidenschaft vor Allah ihn darum bitten soll, so wie er in den Früchten einen Genuss dargelegt hat, dass man auch im Gebet Genuss empfindet, dass man gegessen hat, der Geschmack bleibt und man merkt es. Wenn jemand etwas als schön erachtet, dann merkt er sich und wenn er etwas Hässliches sich ansieht, dann nimmt er dies auch vollkommen wahr. Wenn keine Bindung besteht, dann merkt man sich auch nichts. Die Schönheit merkt man sich, weil man es dieser Sache Aufmerksamkeit schenkt. Wenn es keine Beziehung gibt, dann merkt er sich das nicht, prägt er sich nicht ein. Genauso ist für jene, die das Gebet nicht verrichten, eine Bürde, dass sie morgen aufstehen, ihren Schlaf unterbrechen. Er sagt weiter, er kann es nicht verstehen, diesen Genuss, welches im Gebet ist, darüber verfügt er keine Kenntnis. Er weiß nicht, welcher Genuss sich im Gebet befindet. Wie kann er dann diesen Genuss im Gebet erfahren? Er sagt, ich sehe, dass ein Alkoholiker, wenn er keinen Genuss empfindet, dass er weiter Alkohol trinkt, bis er dann berauscht ist. Für einen weisen Mann, er kann daraus Nutzen ziehen, dass er das Gebet regelmäßig verrichtet, solange er keinen Genuss empfindet, dass er weiterhin das Gebet verrichtet und Allah darum bittet, dass er ihm den Genuss gibt, so wie es auch in anderen Sachen er Genuss empfindet und dass er das Gebet so lange verrichtet, bis er Genuss im Gebet empfindet, so wie ein Alkoholiker so lange, bis er diesen Rausch nicht empfindet, weiter Alkohol trinkt, so sollte er auch darum bemüht sein, den Genuss im Gebet zu empfinden. All seine Kraft sollte er darauf aufwenden, eben diesen Genuss im Gebet zu erfahren. Dann bedarf es einer Ernsthaftigkeit. Dass er darum bittet, eben diesen Genuss im Gebet zu empfinden. Wenn er diesen Schmerz im Herzen empfindet, so sagt er, dann sage ich wahrlich, dass man diesen Genuss sicherlich und gewiss erfahren wird. Dann, wenn man das Gebet verrichtet, sollte man auch die Vorteile, die man vom Gebet schöpfen kann, auch vor Augen halten. Es heißt, innal hasanate yuzhibna sayyi'at, dass die gute Taten, die schlechten Taten wettmachen. So sollte man diese Hasanat, gute Handlungen vor Augen halten und im Gebet darum bitten, dass Allah einem dieses gewährt. Und diese Tatsache, nämlich dass rechtschaffene Handlungen oder das Gebet schlechte Sachen entfernen oder an einer anderen Stelle heißt es, dass das Gebet vor Schandtaten schützt. Und wir sehen, dass manche Leute trotz der Verrichtung des Gebetes Untaten verrichten. Und die Antwort darauf lautet, dass sie dieses Gebet ohne Essenz, ohne wahren Geist verrichten, es lediglich als eine Tradition verrichten, dass sie keinen Geist aufweisen. Gott hat es nicht als Hasanat, als rechtschaffene Handlungen bezeichnet. Und hier die Erwähnung des Wortes Al-Hasanat ist erwähnt und nicht das Wort As-Salat, auch wenn es dieselbe Bedeutung hat. Der Grund dahinter birgt sich, damit es auf die Schönheit des Gebetes Bezug genommen wird, dass dieses Gebet die schlechten Handlungen entfernt. Das Gebet entfernt jene Untaten, wenn es diese Essenz aufweist und dass das Gebet schlechte Taten wettmacht. Gebet bedeutet nicht, dass man sitzt oder aufsteht. Die Essenz des Gebetes ist jenes Dua, welches in sich einen Genuss beinhaltet. Wie kann man darum bemüht sein, eben die Essenz und den wahren Geist des Gebets erlangen? Darüber sagt der verheißene Messias, a.s. Die verschiedenen Handlungen oder Abläufe des Gebets, die Verbeugung oder die Niederwerfung sind deshalb vorgesehen für das Gebet, damit man eben diesen Zustand, diese Essenz erfährt. Die Abläufe des Gebets sind das spirituelle Aufstehen oder Sitzen. Man steht vor Allah. Und dass auch Höflichkeit gehört auch zu jenen Handlungen, die man einer höheren Person erweist. Ruku oder die Verbeugung ist eine Vorbereitung, dass er bereit ist, sich dem Gebot niederzuwerfen. Und die Niederwerfung ist ein Höchstmaß an Demut, welches ja der Sinn und Zweck des Gebetes ist, dass man große Demut empfindet im Zustand der Niederwerfung. Das ist auch der Sinn und Zweck der Anbetung, dass man sich vor Gott niederwirft. Diese Etiketten des Gebets sind als ein Anzeichen und damit der Mensch durch das Körperliche das Spirituelle erfährt, so wie es er äußerlich diese Handlungen ausführt, soll er auch innerlich spirituell diese Handlungen ausführen. Die Seele oder das Herz sollte eben auch sich verbeugen, sich niederwerfen. Er sagt darüber hinaus, gibt es neben dem Spirituellen das Offensichtliche, das Körperliche. Und das Innere ist die Reflexion, das Äußere ist die Reflexion des Inneren. Wenn man es nur ausführen würde, also etwas nachahmt, aufsteht oder sich niederwirft oder es als eine Last empfindet, wie sollte man dann einen Genuss empfinden? Sagt mir es, solange man es keinen Genuss empfindet, wie kann man die wahre Essenz oder Bedeutung erfahren? Er sagt, und dies kann man nur dann erfahren, wenn auch die Seele diese Erniedrigung vor Gott erfährt, dass sie sich vor Gott niederwirft. Genauso sollte die Seele sich auch niederwerfen und sich vor Gott niederwerfen, so wie auch der menschliche Körper sich niederwirft. Und das, was die Zunge ausspricht, das sollte auch aus dem Herzen, sollte auch die Stimme des Herzens sein. Und dann erfährt man eine Zufriedenheit, ein Licht. Ich möchte es dies weiter ausführen. Je mehr der Mensch die verschiedenen Stufen seiner Schöpfung zurücklegt, vom Spermium, vom Samen und dann die verschiedenen Stadien, das Embryo, Säugling, die Kindheit und all die verschiedenen Zustände, dass er die Schöpfung Gottes vor Augen hält und im Angesicht der Rububiyat, also der Schöpfung Gottes sein Abudiyat, also die Anbetung Gottes vor Augen hält, also so wie der Mensch erschaffen wurde, die verschiedenen Stadien seiner Schöpfung zurückgelegt hat, wie Allah ihm aufgezogen hat, ihn geschaffen hat, nur dann kann man dem Recht der Anbetung Gottes erfüllen. Äh, Nun, man kann im Gebet Genuss empfinden, wenn man diesen Zusammenhang zwischen Rububiyat und Ubudiyat empfindet, solange man sich nicht als nichts erklärt, welches eine Voraussetzung für Rububiyat ist, kann er von Ubudiyat auch keinen Nutzen ziehen. Wenn man von Gott Nutzen erfahren möchte, dann muss man vollkommene Ubudiyat, also Dienerschaft, aufweisen. Und wenn das der Fall ist, dann wird man auch ein Höchstmaß an Genuss erfahren. Und darüber hinaus gibt es keinen höheren Genuss. Und wenn die Seele verschmolzen ist, dann fließt sie zu Gott wie eine Quelle. Und dass er außer Gott keine Beziehungen mehr pflegt und eine vollkommene Bindung zu Gott pflegt, dann erfährt er eine vollkommene Liebe. Und nach dieser Bindung, zum einen diese Leidenschaft von Rububiyat und von unten die Leidenschaft für Ubudiyat, kommt es zu einer Verbindung. Und wenn sich diese beiden Leidenschaften vereinigen, dann geht ein Zustand hervor, welches als Salat, also dieser besondere Zustand, welcher daraus hervorgeht, wenn sich Rububiyat und Ubudiyat sich vereinigen. Und das ist eben jenes Salat, welches die Sayyi'at, also die Schandtaten, völlig auslöscht. Und wenn das Gebet derartig ist, dann können all die schlechten Taten erloschen werden. Und dass es ein Licht hinterlässt und welches dem Voranschreitenden als eine Lichtquelle erweist, als ein Fackel erweist. Und dass es einem davor bewahrt, vor den verschiedenen Hindernissen, dass einem diese Hindernisse auffallen, dass er nicht stolpert. Und dass es wo er die Essenz von Nassalatatanhanil Fashai wal Munkari erfährt, nämlich dass das Gebet vor Schandtaten einem bewahrt. Weil er in seinem Herzen eben diese leuchtende Quelle empfindet. Das Gebet hält einem ab vor Sünden, vor falschen Dingen. Sein Herz ist erleuchtet und dieser Zustand ist der Zustand einer vollkommenen Erniedrigung oder durch vollkommene Gehorsamkeit wird dieser Zustand erlangt und dann kommt ihm nicht ein Gedanke von Sünde. Er schenkt Untaten keine Aufmerksamkeit mehr und man erfährt einen Genuss, welcher den man nicht wiedergeben kann. Ein Gläubiger sollte stets vor Gott sich niederwerfen und man sollte keine Hoffnungen von einem anderen außer Gott hegen. Diesbezüglich sagt der Vers Messias Leslam, man sollte sich merken, dass Namaz wird durch Dua erlangt. Das Namaz wird durch Dua erlangt. Es geziemt einem Gläubigen nicht, dass er seine Bitten vor jemand anderen außer Gott ausdrückt. Solange man seine Fragen, seine Bitten nicht vor Gott ausrichtet, so kann diese Person nicht als wahrer Muslim, als wahrer Gläubiger bezeichnet werden. Die Essenz des Islam besteht darin, dass all die Fähigkeiten, seien es äußerliche oder innerliche, sich vor Gott ausrichten, so wie eine Maschine verschiedene Geräte in Gang setzt, solange er sich dieser Maschine nicht unterwirft, kann er keine Kraft erfahren. Und solange er nicht sagt, وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Man kann ihn nicht als Hanif bezeichnen. Wenn man äußert, dass man seine völlige Aufmerksamkeit Gott schenkt und dass man sich als Muwahhid, jemand, der an die Einheit Gottes festhält, bekundet, so soll auch seine gesamte Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt sein. Wenn das der Zustand ist, dann ist ohne Zweifel er als ein Moslem zu bezeichnen. Er ist ein Gläubiger, er ist ein Hanif. Aber jemand, der seine Bitten an jemandem ausrichtet, außer Gott, dann ist er sehr erbärmlich, unglücklich, dass er sich vor Gott nicht niederwirft. Der Grund für die Auslassung, Versäumung des Gebets ist, dass man sich nicht vor Gott niederwirft. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn das Gebet ausgelassen wird oder Schwächen aufgewiesen werden, man faul ist bei der Verrichtung des Gebets, dass man seine Aufmerksamkeit Menschen zuwendet außer Gott, dass man sich zu einem Baum sich entwickelt, bei dem die Äste sich einer Seite zugeneigt sind, dass der Mensch zu einem verhärteten Stein wird, jene Äste, die auf einer Seite geneigt sind, können nicht auf die andere Seite geneigt sein, dass der Mensch sich von Gott abwendet. Und das ist etwas, was das menschliche Herz erschüttert, wenn man seine Bitten, seine Anliegen vor jemandem ausspricht, außer Gott. Man sollte das Gebet regelmäßig verrichten und stets Gott zuwenden, und dann erreicht man einen Zustand, wo man sich vor allen anderen Dingen loslöst, dass man sich lediglich Gott zuwendet. Dann erfährt man ein Licht, einen Genuss. Er sagt, ich möchte diesen Sachverhalt nochmals betonen, sagen, und leider finde ich nicht die Worte, dass ich die Nachteile aufzählen kann, wenn man sich hier jemanden zuwendet außer Gott. Wenn man sich seine Bitten vor Menschen ausrichtet, dann betet man nicht Gott an, sondern andere Menschen. Und Gott schneidet diese Menschen ab von sich. So wie ein Mensch es sich nicht leisten kann oder nie wünschen würde, dass seine Frau eine Beziehung mit einem anderen Mann eingeht, und dass man dafür diesen Ehrgeiz empfindet. So wird Gott es nicht gutheißen, dass jemand außer ihm angebetet wird. Merkt euch, dass man sich von Gott loslöst, wenn man sich jemand anderem außer Gott zuwendet. Namaz ist die praktische Umsetzung des Tawhid, der Einheit Gottes. Dann gibt es Einflüsterungen im Gebet, und der Vers des Messias al-Islam schildert den Gründe. Manche sagen, dass man im Gebet auf verschiedene Gedanken kommt. Jene, die nicht Gott völlig zugewandt sind, sie sind unkonzentriert. Ein Gefangener, der vor einem Richter steht, würde auf irgendwelche andere Gedanken kommen. Er würde nie auf andere Gedanken kommen, wenn er vor einem Richter steht. Das ist eben dieses Beispiel. Er würde nicht auf andere Gedanken kommen. Er würde seine Aufmerksamkeit auf den Richter zielen und danach Ausschau halten, welchen Spruch er denn fällt. Und genauso sollte man, wenn man aus ganzem Herzen heraus vor Gott steht und sich vor ihm niederwirft, wie ist es dann möglich, dass der Satan ihm Einflüsterungen zuspricht? Warum sollte man das Gebet verrichten? Ob Gott unserer Gebete bedarf. Manche werfen diese Fragen auf, auch unter dem Einfluss des Atheismus, dass Gott unabhängig ist und er unserer Gebete nicht bedarf, sondern wir bedürfen seiner Gebete. Diesbezüglich sagt der Vers, Messias Islam, dann sollte man verstehen, dass man die Gebete nicht deshalb schützt, weil Allah der Gebete bedarf. Gott bedarf nicht unserer Gebete. Er ist unabhängig von der gesamten Welt. Er bedarf niemanden. Es bedeutet vielmehr, dass der Mensch es bedarf. Und es ist etwas, ein Geheimnis, dass der Mensch für sich Gutes wünscht. Und deshalb bittet er Gott um Hilfe. Und es ist eine Tatsache, wenn man eine Bindung zu Gott pflegt, dass man das Gute erfährt. Und auch wenn die gesamte Welt sich gegen ihn auflehnt, kann sie ihm keinen Schaden zufügen. Und wenn auch Gott hunderttausende Menschen umbringen muss für diese Person, dann würde er dies auch tun. Wie die Gefährten erfolgreich waren, sagt der Vers des Messias, Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit kann Herzen erobern. Man kann nicht durch Worte erfolgreich sein. Wenn man nicht dieses Licht aufweist, welches man durch das Gebet erlangt, wenn man es als eine Last empfindet, Gott ist nicht grausam. Die Menschen weisen im Herzen keine Aufrichtigkeit auf. Sie tun es lediglich als eine Praxis. Es ist die Gnade Allahs. Es gibt viele, die ihre Gebete aufrichtig verrichten. Der Vers Messias Leslam berichtet von dem allgemeinen Zustand damals. Es ist für uns eine Warnung, dass wir diese Dinge beachten. Niemand sollte daraus ableiten. Man soll die Betenden fragen, ob sie überhaupt die Bedeutung von Surat al-Fatiha wissen. Es gibt Menschen, die 50 Jahre alt sind, aber sie sind verfügen keine Kenntnis über die Bedeutung des Gebets. Und man unternimmt zahlreiche Anstrengungen, um das weltliche Wissen zu erlangen, aber wenn es beim Gebet kommt, dann spricht man das als eine Formel einfach aus. Und das ist auch der Zustand der Muslime. Man soll im Gebet in seiner eigenen Sprache, Englisch oder Urdu oder Punjabi, auch Bittgebete aussprechen, aber man soll auch die göttlichen Worte aussprechen. Man soll die Bedeutung wissen und auch die Gebete aus dem Koran und aus den Hadith auch aussprechen, aber auch in seiner eigenen Sprache Bitten aussprechen, dass Gott die Gebete dann erhört. Wenn ihr euer Gebet genussvoll machen möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr in eurer eigenen Sprache auch betet. Aber es ist zu beobachten, dass man dass sein Gebet wie eine Zeremonie zwar ausführt, aber am Ende des Gebets, und das ist auch der Fall bei den Nicht-Ahmadis, der Fall, dass man das Gebet schnell verrichtet und danach die Hände hochhebt und Bittgebete ausspricht. Der Vers des Messias al-Islam sagt, dass das Gebet wie eine Steuer ist. Und sie wissen nicht, dass das Gebet an sich ein Dua ist, welches aufrichtig ausgeführt wird. Und das Gebet ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Gebet sollte man nicht als eine Tradition ansehen. Auf solche Betende hat Gott sie ja sogar verflucht. Es heißt, Wailu lil Musallin, hat Gott gesagt, verflucht sind jene Betende. Die Gefährten sprachen Arabisch und waren sich diesem Sachverhalt bewusst. Für uns ist es aber wichtig, dass wir die Bedeutung über das Gebet erfahren und einen Zustand in uns empfinden. die Opponenten des verheißenen Messias, al-Islam, darüber sagt er, wenn ich sage, man soll in seiner eigenen Sprache auch beten, dann sagen sie, er hätte eine neue Gesetzgebung eingeführt. Gott hat keinen Vorteil davon, sondern der Mensch erzielt davon einen Vorteil, dass er sich vor Gott niederwirft und dass er sich vor Schwierigkeiten bewahrt bleibt. Ich bin sehr verwundert über jene, die Tag und Nacht, dass sie nicht wissen, dass sie einen Gott haben, einen Schöpfer haben. Ich möchte euch anweisen und hoffe, dass die Menschen dies beherzigen. Das Leben schreitet voran. Meidet Nachlässigkeit, zieht euch zurück und betet, dass euer Glaube aufrecht bleibt und dass er mit euch zufrieden ist. An einer Stelle weist der verheißene Messias al-Islam über die Essenz des Gebetes. Im Koran heißt es, dass man sich mit dem Gebet ernsthaft sich befassen sollte. Nur dann kann man das Ziel erlangen. Man soll sich anstrengen, Reue verspüren und jene, die sich darum bemühen, also die Wege Gottes beschreiten, wir führen sie dann auch auf richtige Wege hin. Allah ist nicht geizig. Es sind unter den Muslimen, die große spirituelle Ränge erlangt haben, verrichtetes Gebet ordnungsgemäß, befolgt meine Lehre, auch wir werden Dua machen. Unsere Vorgehensweise ist jene, die der Vorgehensweise des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten entspricht. Heutzutage haben die Gelehrten verschiedene Mittel erschaffen. Viele schreiben, sagen Sie uns, was ist das besondere Gebet, wie sollten wir darum bemüht sein? Das Eigentliche ist das Gebet und darauf sollte auch die Aufmerksamkeit eines Ahmadis liegen. Den Heiligen Koran aufmerksam zu lesen und ihn zu befolgen, das Gebet aufmerksam zu verrichten und sich Gott zuzuwenden. Das Gebet ist etwas, was wodurch man die höchsten spirituellen Ränge erlangen kann. Und ein Gebet, welches, wodurch man die höchsten Spirituelle erlangt, ist jenes, wo das Herz vor Gottes verschmolzen wird. Und darüber hinaus hat der verheißene Messias al-Islam auf die Verrichtung von Tahajjud-Gebet hingewiesen. Und darauf sollte auch die Ansarullah Aufmerksamkeit verrichten. Der verheißene Messias al-Islam sagt, wenn man sein ganzes Leben dem Weltlichen gewidmet hat, was hat man dann für das Leben nach dem Tod gesammelt, steht insbesondere für das Tahajjud-Gebet auf, verrichtet es ordnungsgemäß. Bei der Verrichtung der Pflichtgebete kommt es vor, dass man diese nicht pünktlich verrichtet, nicht und dass man Prüfungen ausgesetzt ist, Razik, also Allah ist jemand, der die Menschen versorgt. Allah wusste, dass es schwache Menschen geben wird und so hat er die Möglichkeit gegeben. Den Menschen ist nicht die Möglichkeit gegeben worden, drei Gebete zusammen zu verrichten. Wenn Menschen für Gott Leid auf sich nehmen, auch wenn sie für das weltliche Leid für sich aufnehmen. Warum können sie für Gott kein Leid aufnehmen und dann seine Zeit opfern für die Verrichtung der Gebete? Weiterhin sagt der verheißene Messias al-Islam, es ist eine außerordentliche Gnade Gottes, dass er uns die Glaubensinhalte durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ohne große Mühe aufgezeigt hat, jenen Weg, der euch heute aufgezeigt worden ist. Viele Gelehrte sind sich unbewusst. Die Ahmadis haben durch den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam diese Wege aufgezeigt bekommen und man sollte dankbar sein gegenüber dieser Gnade Gottes und die Dankbarkeit drückt sich darin aus, dass man rechtschaffene Handlungen ausführt, die nach richtigen Glaubensinhalten zum Vorschein kommen, dass man jene Glaubensinhalte befolgt, dass Gott einem die Möglichkeit gibt, rechtschaffene Handlungen auszuführen, dass man faste, dass man Zakat gibt. Das Gebet stammt nicht von der Welt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass mein Augentrost im Gebet liegt. Dann hat der verherrschende Messias sallallahu alaihi wasallam den folgenden Sachverhalt erläutert, wie man Einheit etablieren kann. Einheit etabliert sich, wenn all die Wünsche an Gott gerichtet sind. Und das Wort Elah im Glaubensbekenntnis bedeutet auch, dass die Wünsche und die Bedürfnisse an Gott gerichtet sind. Dann sage ich, dass der Genuss nicht erlangt werden kann, solange man nicht mit dem ganzen Willen all die schlechten Gedanken nicht erloschen werden, dass man keine wahre Demut empfindet. Solange kann man keinen Genuss empfinden. Wahre Bindung zu Gott, wenn ihr wahre Bindung zu Gott pflegen möchtet, dann haltet fest an das Gebet. Und dass eure körperlichen Handlungen das Gebet ausführen, möge Allah uns befähigen, dass wir solche Gebete verrichten, wodurch wir Genuss erfahren, dass wir unsere Bitten nicht vor Menschen aussprechen, sondern vor Gott aussprechen, wo das Ijtima der Ansarullah stattfindet, können die Maghrib- und Isha-Gebete nicht verrichtet werden, weil die Halle rechtzeitig geräumt werden muss. So müssen die Organisatoren sicherstellen, dass das Gebet irgendwo in einer anderen Räumlichkeit verrichtet wird. Und in Zukunft sollte auch die Ansarullah sicherstellen, dass ihr Ijtima dort abgehalten wird, wo die Gebete, 5 Gebete dort verrichtet werden. Möge dieses Ijtima sich erfolgreich erweisen und mögen die Ansar zu wahren Dienern Gottes werden.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر